Ich habe letzten Sonntag mit einer kleinen Predigtreihe angefangen. Sie trägt den Titel »Herausgefordert im Gebet«. Es geht mir nicht allein um die Betrachtung des Gebets, sondern auch darum, dass wir im Gebet herausgefordert werden. Das habe ich schon am letzten Sonntag betont und habe verschiedene Spannungsfelder im Gebet aufgezeigt. Ein erstes Spannungsfeld besteht darin, dass wir als Menschen eigentlich gar nicht wissen und nicht wissen können, wie wir beten sollen. Und doch werden wir aufgefordert zu beten. Und Jesus sagt sogar, ihr müsst keinen bestimmten Ort oder Platz aufsuchen. Ihr könnt einfach beten. Ein zweites Spannungsfeld besteht auch darin, dass wir als Menschen denken, wir könnten mit Gott sprechen. Als wäre Gott ein Mensch. Und doch, Gott hört unser Gebet. Er will, dass wir mit ihm sprechen, als wäre er ein Mensch. Ein weiteres Spannungsfeld besteht darin, dass wir für unser Gebet immer ein Bild von Gott vor uns haben müssen. Das erkennen wir meistens in der Anrede des Gebets, die wir für Gott verwenden. Und doch sagt uns Gott, du sollst dir kein Bild von mir machen. Gott ist immer auch ganz anders als das Bild, dass wir uns von ihm machen. Wer betet, wird herausgefordert. Und ich habe mehr als einmal das letzte Mal gesagt, es ist immer sowohl richtig als auch falsch, was wir im Gebet machen. Wie also sollen wir beten? Da scheint mir der Titel und das Thema der heutigen Predigt gut zu passen. Jesus lehrt beten. Und es ist in der Tat so, dass Jesus eine ganz neue Art des Betens lernt. Neu ist es sicher auch deshalb, weil wir vielleicht die alte Art im Volk Israel, dass uns die gar nicht mehr so bewusst ist. Dass Jesus ein neues Verständnis vom Gebet hat, erfahren wir hauptsächlich aus einem Gespräch von Jesus mit der Frau am Jakobsbrunnen in Samarien. Ich lese einen Abschnitt aus diesem Gespräch, Johannes 4, die Verse 19 bis 24. Die Frau spricht zu ihm, also zu Jesus: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, die Juden, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr: Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Wir aber wissen, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Stunde, und ist schon jetzt, dass die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Eine der großen Differenzen zwischen den Samaritanern und den Juden bestand in der Frage, wie und vor allem wo Gott angebetet werden soll. Die Juden verwiesen auf den Tempel in Jerusalem, während Samaria auf ihre Höhenkultorte hinwies. Für beide war aber klar, der Ort ist entscheidend für die Anbetung. Nur wenn man sich am richtigen Ort befindet, kann Gebet geschehen. Oder noch genauer auf uns und heute übertragen: Ein Gebet kann nur dann wirksam sein und ein wirkliches Gebet sein, wenn auf die Art und Weise, wenn der äußere Rahmen beachtet wird. Nur dann ist ein Gebet zu Gott möglich. So die damalige gängige Praxis. Und Jesus lehrt die Frau nun, dass der Ort oder andere Äußerlichkeiten nicht entscheidend sind. Weder die Berge in Samarien noch der Tempel in Jerusalem sind entscheidend für das Gebet. Die Anbetung Gottes muss stattdessen in Geist und Wahrheit geschehen. Ich gebe zu, diese Formulierung macht es nicht unbedingt einfacher. Was bedeutet es, in Geist und Wahrheit anzubeten? Mit dem Begriff Geist ist klar Gottes Geist gemeint. Das bedeutet doch, wir sind auf Gott selbst angewiesen, dass wir beten können. Gebet ist nicht einfach meine eigene Sache. Nicht das, was wir tun oder ich tue für das Gebet, ist entscheidend, sondern dass Gott mich befähigt zum Gebet. Gott bewirkt das Gebet in mir. Es liegt nicht an uns. Mehr dazu dann in der nächsten Predigt, wenn wir genauer betrachten, wie das der Geist und das Gebet zusammenhängt. Und wenn hier formuliert wird, dass neben dem Geist auch die Wahrheit entscheidend ist, so nimmt der Evangelist Johannes hier Bezug auf die Aussage von Jesus: Ich bin die Wahrheit. Er ist die Wahrheit und er ist es, der das Beten überhaupt erst möglich macht. Aber damit hat sich's schon. Der Geist und Jesus ermöglicht es, dass wir jederzeit und überall im Gebet mit Gott sein können. Und beachten wir aber auch, das ist ausschließlich. Es ist nie unsere eigene Leistung, die Gebet möglich macht. Dass wir beten können, hängt nicht von dem ab, was wir tun, wo wir es tun oder wie wir es tun. All unsere frömmsten Bemühungen helfen nicht, dass wir beten können. Entscheidend ist, in Geist und Wahrheit zu beten. Entscheidend ist, dass wir es in dieser Bindung zum Geist und zu Jesus tun. Nur so ist das Beten, das Gespräch mit Gott überhaupt möglich. Darum kritisiert ja Jesus auch eine Gebetspraxis, welche das eigene Tun in den Vordergrund stellt. Das gilt damals wie heute. Denn es ist dem Menschen gar nicht möglich, aus sich selbst heraus zu beten oder sich auf die gleiche Stufe stellen zu wollen wie Gott, wenn er betet. Es ist nur möglich, wenn das Gebet im Geist und durch Jesus als Wahrheit geschieht. Darum lesen wir, und da komme ich zum zweiten Predigttext, darum lesen wir im Zentrum der Bergpredigt im Matthäusevangelium sowohl, wie wir beten sollen, aber auch, wie wir nicht beten sollen. Ich lese aus Matthäus 6, die Verse 5 bis 13. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Jesus nimmt den Wunsch der Jünger und vielleicht auch unseren Wunsch auf, wenn wir fragen, wie sollen wir beten? Interessant ist in der Lukas-Version, die wir auch gehört haben in der Schriftlesung, sagen die Jünger, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger beten gelernt hat. Hier wird deutlich, Jesus ist der Lehrer, Jesus ist der Rabbi, der seinen Jüngerinnen und Jüngern das Gebet beibringt. Und damit lehrt er es auch uns. Aber mir scheint auch wichtig, dass wir hier wieder beachten, es geht nicht um das Formale dieses Gebets. Im Rahmen dieser aktuellen Sommerpredigtreihe werde ich jetzt nicht im Detail auf das Unser-Vater-Gebet eingehen. Dazu müsste man eine eigene Predigtreihe machen, um diesem Gebet dann auch gerecht zu werden. Trotzdem, zwei Hinweise eher genereller Art sind mir dazu im Moment wichtig. Der erste Hinweis betrifft die Anrede von Gott im Gebet mit unser Vater. Auch schon vorher, als Jesus seine Jünger lehrt, wie sie nicht beten sollen oder wie sie beten sollen, spricht er vom Gegenüber immer als Vater. Ich habe bereits im letzten Gottesdienst betont, dass Jesus mit dieser Formulierung Vater eine Beziehung zu Gott anspricht. Nicht ein eigentliches Bild, weil unsere Bilder auch von Vätern sind sehr unterschiedlich. Ich habe ein sehr positives Bild von meinem Vater, aber ich weiß, da gibt es auch ganz andere Bilder. Nein, Jesus meint mit dem Begriff Vater die Beziehung, die wir zu ihm haben können. Gott ist zu uns wie ein Vater, der seinem Kind keine Schlange gibt, wenn es ihn um ein Stück Brot bittet. Unser Vater ist der Begriff, dass wir eine Beziehung zu Gott haben können. Und da passt es auch, wenn wir von Gott die Mutter sprechen. Weil auch Mutter ist ein Beziehungsbegriff. Und je nachdem, wie man die eigenen Eltern erlebt hat, habe ich großes Verständnis, wenn Menschen von Gott als meiner Mutter sprechen. Weil sie dort diese Beziehung positiv erlebt haben. Und der zweite Hinweis betrifft das Wort unser. Es macht deutlich, dass Gebet nicht nur mich mit Gott in Verbindung setzt, sondern ich auch durch das Gebet in eine Beziehung mit anderen Menschen gestellt werde. Das Gebet zu Gott ist nicht eine reine Privatsache. Es ist nicht nur etwas, was zwischen Gott und mir geschieht. Auch wenn Jesus zuvor sagt, dass wir im stillen Kämmerlein beten sollen, so können wir daraus nicht ableiten, dass wir immer nur ganz alleine beten. Jesus fordert ganz bewusst auf, unser Vater zu beten und nicht mein Vater. Dieses Gebet, das Jesus lehrt, deckt alle Lebensbereiche ab. Ähnlich zu den 10 Geboten spricht es zunächst von dem, was Gott betrifft. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Kannst du mir die bleiben, wo das dein, oder noch eins vorne dran, dann ist es auch. Ja, da. Es geht zunächst in diesem Gebet um das, was für Gott wichtig ist, was er sich aus dieser Beziehung mit den Menschen wünscht, was er sich wünscht. Aber dann geht es auch um unsere eigenen Lebensbedürfnisse, die wir im Gebet formulieren dürfen. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Jesus lehrt uns im Gebet, dass wir unsere Bedürfnisse, Nöte und Fragen ohne weiteres vor Gott bringen dürfen. Aber wir müssen auch darauf achten, dass es nicht nur um unsere Bedürfnisse oder schon gar nicht nur um die eigenen Bedürfnisse geht, sondern auch um die Bedürfnisse Gottes. Es geht um seinen Namen, um sein Reich und dass sein Wille geschehen soll. Darf ich fragen, wie es in deinem Gebetsleben aussieht? Sind es nicht sehr oft unsere Bedürfnisse und Wünsche, die uns ins Gebet treiben? Mindestens bei mir entdecke ich, dass ich hier noch einiges von Jesus zu lernen habe. In der Schriftlesung haben wir neben der lukanischen Version des Unser Vater-Gebets auch noch die Erzählung der Verklärung Jesu gehört. Auch diese Geschichte scheint mir eine Lektion im Gebet zu sein. Ich würde sogar sagen, dass sie mindestens so wichtig ist wie das Unser Vater. In dieser Geschichte nimmt Jesus zwei seiner Jünger mit auf einen Berg. Nein, drei. Habe ich falsch geschrieben. Drei Jünger mit auf einen Berg. Hier auf dem Berg findet das statt, was eigentlich mit Gebet gemeint ist. Tiefste Begegnung mit Gott. Es ist die Erfahrung von Gottes Gegenwart, ein ganz besonderes und vielleicht auch so einmaliges Erlebnis. Ein so intensives Erlebnis, wie wir es uns eigentlich nur wünschen können für unser Gebetsleben. Gott offenbart sich den Betenden und weist auf Jesus als seinen geliebten Sohn hin. Kein Wunder, wollen die Jünger diesen Augenblick für immer festhalten. Aber Jesus belehrt seine Jünger, dass ein solcher Moment nicht durch uns Menschen festgehalten werden kann. Auch hier gilt, was wir schon gelernt haben: Gott lässt sich nicht auf einen Ort fixieren oder in einem bestimmten Bild festhalten. So hilfreich es manchmal auch für uns wäre, aber es geht nicht. Aber die Geschichte lehrt uns noch ein zweites. Das Zentrale in der Geschichte der Verklärung besteht im Hinweis Gottes auf Jesus. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Darum geht es im Gebet. Wir Menschen sollen erkennen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Ich kann mir nun durchaus vorstellen, dass wir fragen, ob wir denn Gott unsere Anliegen, Bedürfnisse und Wünsche nicht auch sagen dürfen. Wir werden gerade in der nächsten Predigt dann hören, dass wir auch uns selbst ins Gebet einbringen dürfen. Aber denken wir nicht, dass das entscheidend ist. Jesus sagt: Euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Gott ist nicht auf unser Gebet angewiesen, damit er weiß, was wir brauchen. Oder damit er Vorschläge bekommt, wie er zu handeln hat. Wir werden aber noch hören, dass es für uns persönlich wichtig sein kann, dass wir uns Gott hingeben, mit dem, was uns Not bereitet, mit dem, was uns Freude bereitet, mit dem, was unsere Anliegen sind. Für uns ist es wichtig, dass wir wissen, wir haben Gott, unsere Not, unsere Freude, unsere Liebe gesagt. Dazu mehr in der nächsten Predigt, Geist und Gebet. Amen.